Das Prinzip Partnerschaft. Die Entstehung eines kooperativen Weltbilds. Von Gesiko von Lübcke.
Das Leben, so wird uns gelehrt, ist ein Kampf. Zwischen Geschwistern um den größten Nachtisch, im Sandkasten um die Schaufel, in der Schule um gute Noten. Um Schönheit und Stärke läuft der Konkurrenzkampf in der Liebe, um Geld und Anerkennung im Beruf, um Ressourcen und Macht zwischen Staaten. Koste es, was es wolle.
Und bislang hatte die tiefsitzende Überzeugung, dass das Leben letztlich aus einem Konkurrenzkampf aller gegen alle besteht, auch den Segen der Naturwissenschaft. Wir sind von der Wiege bis zur Bahre Kämpfer, sagt Eckart Voland, Professor für Philosophie und Biologie an der Universität Gießen.
Leben bedeutet notwendigerweise Konkurrenz. Biologische Systeme sind konkurrierende Systeme. Das ist eine alte Weisheit, die Darwin als erster gut beschrieben hat. Und wir sind Produkte dieser Evolution. Wir haben deshalb eine Vergangenheit, die auf Konkurrenz basiert und werden deshalb Konkurrenz auch reproduzieren in unserem Alltag.
Survival of the fittest. Der Stärkste gewinnt. Was ist das, knapp 200 Jahre nach Charles Darwins Geburt? Ein unumstößliches Naturgesetz? Die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit? Oder ein moderner Mythos? Das Ergebnis einer kulturellen Gehirnwäsche. Ein schreckliches Missverständnis.
Die kritischen Stimmen zumindest mehren sich. Denn die Forscher entdecken plötzlich auf allen Ebenen der Natur Phänomene, die sie bislang offenbar meist übersehen haben. Kooperation, Partnerschaft, Symbiose, ein allgegenwärtiges Zusammenspiel. Damit gerät ein Grundwert der Moderne ins Wanken. Die Welt funktioniert nicht nach dem Prinzip der Konkurrenz, sagt der Wissenschaftsjournalist und Autor Reinhard Eichelbeck. Und wer weiter daran glaubt, macht sie kaputt.
Ich sehe einfach aus den Erfahrungen, die wir jetzt machen, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik, dass dieses alte Konkurrenz, Kampf, Krieg, Survival of the Fittest Denken eine Katastrophe nach der anderen produziert. Das sind ökologische Katastrophen, das sind Kriege, das ist Zerstörung. Ich denke einfach, dass wir, wenn wir unsere Lebensgrundlagen nicht zerstören wollen, diese Haltung ändern müssen. Und der Darwinismus ist für mich ein Hindernis dafür, dass wir es ändern können, weil er eben immer noch behauptet, dass dieses alte Gewaltparadigma im Sinne der Natur ist, was es ganz sicherlich nicht ist. Wenn man genau hinschaut, sieht man eben, dass die Natur andere Prinzipien verfolgt. Und deshalb ist es für mich in erster Linie eine gesellschaftspolitische Notwendigkeit, umzudenken und eben zu kooperativen neuen Denkmodellen zu kommen. Ich denke, wenn wir das nicht tun, werden wir einfach durch sehr schmerzliche Erfahrungen lernen müssen, dass Kooperation nicht nur wichtiger, sondern besser ist als Kampf.
Konkurrenz versus Partnerschaft. Wer verstehen will, in welchem grundsätzlichen kulturellen und historischen Wandel sich die moderne Welt da heute befindet, der muss genau hinschauen. Herausfinden, wohin die Wurzeln der alten Überzeugungen reichen, um dann zu verstehen, wie die neuen Einsichten alte Scheuklappen möglicherweise aufbiegen.
Als Charles Darwin 1881 auf dem Zweimaster HMS Beagle zu seiner legendären Forschungsreise rund um den Globus aufbrach, da ließ er eine Welt im Umbruch hinter sich. Die Erfindung der Dampfmaschine und des automatischen Webstuhls hatte binnen Jahrzehnten die alte vertraute Welt auf den Kopf gestellt. Die Gesellschaft spaltete sich in Arbeit und Kapital, in Gewinner und Verlierer, Hungerleider und Millionäre. Der Kampf ums Dasein, den der so geprägte Naturforscher dann in der Ferne entdeckte, war in den Fabriken, Bergwerken trauriger Alltag.
Und längst en Detail beschrieben von Thomas Robert Malthus, dem englischen Wirtschaftswissenschaftler und Sozialforscher, der schon Anfang des 19. Jahrhunderts den gnadenlosen Krieg um Marktanteile und Mehrwert im Frühkapitalismus als natürliches Konkurrenzverhalten erklärt hatte. Ein industrieller Glaubenssatz legte sich wie ein Raster auf die natürliche Welt. Die Natur ist rot mit Blut an Zähnen und Klauen, hatte eindrücklich schon der englische Dichter Alfred Tennyson formuliert. Doch erst Darwins knapper und eingängiger Slogan des Survival of the Fittest war es, der zu einem kaum mehr angezweifelten Grundwert in der modernen Welt wurde und nun schon seit 150 Jahren Geschichte, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur prägt. Ein Paradigma mit gewaltigen und schrecklichen Folgen, sagt der Theologe und Biologe Günther Altner.
Im 19. Jahrhundert ist die Evolutionstheorie, also die Theorie zur Geschichte des Lebens, beschrieben worden unter dem Vorzeichen des Kampfes ums Dasein. Also eine furchtbare Vernichtungsmaschine, aus der trotz der Vernichtung Positives hervorgeht. In der Zeit des Dritten Reiches und davor, da haben die Biologen, angeregt durch die Evolutionstheorie, insbesondere durch die Auslesetheorie Darwins, die Meinung vertreten, man könne das, was man in der allgemeinen Natur beobachten kann, nämlich das Konkurrenzgesetz, und der Schwächere geht unter und der Stärkere behauptet sich, man könne dies auf den menschlichen Gesellschaftsprozess übertragen und alle Regeln der Humanität dadurch ersetzen. Und so sind dann die Vorstellungen der Eugenik und der Selektion entstanden und der Verfolgung der sogenannten Minderwertigen.
Hitler machte die Metapher von der grausamen Mutter Natur zum Dreh- und Angelpunkt seiner Ideologie, aus der Krieg und Vernichtung folgte. Und schon vor ihm lieferte der Glaube an den Sieg des Stärkeren eine scheinwissenschaftliche Begründung für Kolonialismus, Rassismus, Ausbeutung, Missionierung, Männerherrschaft. Zwar wurde der Sozialdarwinismus kritisiert, doch die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse des 19. und 20. Jahrhunderts schienen das Paradigma vom allgegenwärtigen Konkurrenzkampf immer wieder zu bestätigen. Die alte Ideologie bekam unter Labels wie der Soziobiologie nur neue Namen.
Und so war es folgerichtig, dass ein Forscher wie Richard Dawkins noch vor wenigen Jahren großen Applaus für seine Theorie vom egoistischen Gen bekam. Hier wird Darwins Gedanke auf die Spitze getrieben. Denn im Kampf ums Überleben, so der englische Biologe, sind die eigentlichen Rambos die Gene, welche die Körper, in denen sie wohnen, nur als Transportmittel in die Zukunft benutzen. Da zählen Individualität und Moral gar nichts.
The way to think about it is that in every generation DNA is sitting in individual bodies of individual animals and plants.
Man muss sich das so vorstellen, dass jene DNA-Generation sich in individuellen Körpern von Tieren und Pflanzen einnistet, um so von Generation zu Generation zu springen. Die Individuen sterben, die DNA überlebt. Nur die Guten schaffen es in die nächste Generation. Die Schlechten gehen unter. Die Menschen sollten daraus lernen, sich so weit wie möglich von dieser brutalen Welt abzugrenzen. Deshalb haben wir ja auch Zivilisationen und Kulturen geschaffen, Regierungen und Gesetze gemacht. Die darwinistische Natur zeigt uns, wie wir uns nicht verhalten sollten. Unsere Gesellschaften müssen wir bewusst auf eine undarwinistische Art aufbauen. Je mehr wir uns von diesem brutalen Erbe distanzieren, desto besser.
Ein ernüchterndes Fazit zum Beginn des 21. Jahrhunderts. Der Mensch als darwinistisches Monster, das von Kultur und Zivilisation mühsam gebändigt wird. Kein Wunder, dass in dieser Weltsicht kein Platz mehr war für Spiritualität, für Gott, einen Heiligen Geist oder irgendeine natürliche Ethik. Und so assistierten auch andere Vertreter der neuen neodarwinistischen Schule, wie der amerikanische Philosoph und Atheist Daniel Dennett.
Certainly the process of evolution takes over the work before we assign to God.
Der Evolutionsprozess hat die Aufgabe übernommen, die wir bislang für Gott reserviert hatten. Was wir bisher für seine Schöpfung hielten, erweist sich nun als das Ergebnis von natürlicher Auslese. Also wurde die Rolle Gottes durch die Evolution, durch die Physik und die Kosmologie ersetzt.
Is it seems to leave no proper recipient of our gratitude.
Was viele daran so erschreckt ist, dass wir an einem strahlenden Sommertag, wenn das Leben schön ist und man schlicht glücklich ist, am Leben zu sein, keinen Adressaten mehr für unsere Dankbarkeit haben. Gibt's da noch jemanden? Die Wissenschaft sagt, nein, tut uns leid. Da ist kein Mann mit weißem Bart oder sonst irgendein anthropomorphes Wesen zum Dank sagen. Wenn wir nach einer Quelle für all die Freigebigkeit suchen, ist einfach nichts mehr da.
When we look for an overall source of bounty, so that we could be grateful to this individual, we see there isn't one.
Egoistische Gene in einer gottlosen, grausamen Welt? Menschen und Weltbilder sind mehr als nur Glaubenssache. Sie bestimmen nicht nur, wie wir uns selbst und andere sehen, sondern auch, wie wir miteinander umgehen.
Wer die Natur als Schauplatz eines ewigen Wettrüstens wahrnimmt, wird selbst Waffen anhäufen. Wer den Clash of Civilizations propagiert, wird heilige Kriege ernten. Wer Konkurrenz und Sieg des Stärkeren zur religionsgleichen Ideologie macht, wird Streit in Ehe, Familie, Beruf und Staat für natürlich halten. Wer Selektion und Auslese für ein Grundgesetz hält, wird Gesellschaften und Bildungssysteme erschaffen, die eben jenes fördern. Wir leben in einer schizophrenen Situation, in der wir das eine predigen und das andere tun, sagt der evangelische Theologe Michael von Brück.
Was heute in unseren westlichen Gesellschaften sicherlich deutlich wird, ist, dass der Individualismus, der individuelle, materielle Lustgewinn, die Durchsetzungskraft des Einzelnen im Konkurrenzkampf gegen die anderen, der Maßstab schlechthin ist. Wir haben sozusagen eine Sonntagsethik, in der die Nächstenliebe, die Gemeinschaft, die Solidarität beschworen wird. Und wir haben eine Alltagsethik, nach der wir schon im Kindergarten und dann in der Schule auf Wettbewerb im Sinne von auch Verdrängungswettbewerb, Kampf um die Arbeitsplätze, ums Geld, also um den Platz an der Sonne, getrimmt werden. Da ist von Nächstenliebe, Ehrfurcht vor dem Leben und so weiter überhaupt keine Rede, sondern es geht um Profitmaximierung und Durchsetzung des Stärkeren gegen den Schwächeren. Das könnte man sagen, ist eine Folge dessen, dass der Mensch sich selbst zum Maßstab aller Dinge gesetzt hat und gerade eben nicht Gott oder eine göttliche Ordnung oder eine Einbettung des Menschen in einen weiteren Rahmen das Gültige setzt, sondern dass sich der Mensch selbst an die Stelle Gottes gesetzt hat, als Homo Creator, als der Mensch, der alles schaffen kann.
Weil sich das Paradigma auf diese Art immer wieder selbst bewies, dauerte es seine Zeit, bis auch die Forschung es wagte, die Maxime der gnadenlosen Konkurrenz in Frage zu stellen. Dabei hatte sich das Prinzip Partnerschaft besonders dort gezeigt, wo es niemand erwartet hatte. In den mörderischen Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Da nämlich kooperierten die Soldaten auf beiden Seiten der Front unabgesprochen miteinander, indem sie wochenlang heimlich nur in die Luft schossen, berichtet der Spieltheoretiker Manfred Holler von der Universität Hamburg.
Die Alternative, nämlich das kompetitive Ergebnis, war einfach tot. Wenn das sehr schlecht ist, dann gibt es große Anreize, auch kooperativ zu handeln. Ne? Die Alternativen waren Leben, Tod. Ne? Da braucht man nicht miteinander zu sprechen. Man kann das auch erkennen, was der andere will in so einer Situation. Ich vertraue auf meine Überlegung in diesem Fall und die wird dann stimmen. Ne?
Kooperation entsteht also auch im härtesten Konflikt, wenn längerfristige Beziehungen bestehen und das Ergebnis der Zusammenarbeit deutlich besser ist als die sture Feindschaft.
Doch diese Einsicht reichte nicht, um ein Weltbild zu kippen. Über Jahrzehnte versuchten die Vertreter des alten Denkens, solche Hinweise auf Partnerschaft, Kooperation und Mitfühlen als klugen Trick der grausamen Natur zu interpretieren, strategische Nettigkeiten nur deshalb einzusetzen, um im gnadenlosen Überlebenskampf letztlich doch die besseren Karten zu haben.
Ganz langsam nur und Schritt für Schritt bekam dieses festgefügte Weltbild Risse. Es brauchte hunderte von Kritikern aus ganz verschiedenen Disziplinen, um die Scheuklappen aufzubiegen und zu zeigen, dass es genau andersherum zu sein scheint.
Kooperation, Altruismus, Partnerschaft und Liebe sind nicht die Ausnahmen in einem alles beherrschenden Krieg. Vielmehr sind einzelne Wettbewerbe und Konkurrenzen Teil einer viel größeren, umfassenden Kooperation. Es waren wissenschaftliche Pioniere wie der chilenische Biologe und Philosoph Umberto Maturana, die das als Erste aussprachen.
If you look at animals, of course you will see that many animals live on eating others.
Wer sich die Tiere anschaut, wird natürlich sehen, dass viele sich gegenseitig auffressen. Aber dabei handelt es sich nicht um Aggression, sondern um etwas anderes. Das ist Teil des Netzwerks des Lebens, keine versuchte Ausrottung. Konkurrenz ist nicht der zentrale Wert. Natürlich kann man sagen, Männer konkurrieren doch um Frauen. Natürlich gibt's das. Aber es steuert nicht den Prozess der Evolution. Den Wert der Konkurrenz haben wir Menschen da hineingebracht. Und was er spiegelt, sind unsere aus Gier und Ehrgeiz, aus Hunger nach Macht, Geld oder Status entstandenen Gefühle.
Dabei wird nicht die vielfach bewiesene Abstammungslehre Darwins in Frage gestellt, sondern sein Postulat, dass in der Natur jeder gegen jeden ums Überleben kämpft und dieser Krieg die treibende und notwendige Kraft für die Weiterentwicklung der Arten sei. Grundlagenforscher wie der Quantenphysiker und Heisenberg-Schüler Hans-Peter Dürr stellen dabei die Ideologie der Konkurrenz, Englisch Competition, selbst in Frage.
Eine Competition als Wettstreit zu interpretieren ist falsch, weil Competition heißt ja eigentlich ursprünglich zusammen nach Lösungen suchen. Das Komm ist für mich ganz wichtig, dass man zusammen etwas macht und nicht gegen den anderen, ja. Also ich muss kooperieren, damit ich überlebe, ja. Und die alte Diskussion ist immer nur dieses Paar gegen Paar, ja. Und das ist verrückt. Ich meine, mein Feind ist eigentlich nicht mein Feind, sondern genau derjenige, der mich daran erinnert. Ich brauche die Gegenkraft. Aber für den Fortbestand ist es wichtig, dass alles kooperiert. Wenn jemand nicht kooperiert mit seiner Umgebung, stürzt er hundertprozentig ab. Und dieses Spiel ist nicht das Nullsummenspiel, sondern das ist wirklich ein Plussummenspiel. Mein Vorteil ist auch der Vorteil des anderen. Hat mit Altruismus wenig zu tun, sondern nur mit der Einsicht, dass ich mit Hilfe des anderen weiterkomme, als wenn ich alles allein mache.
Ökologen erkannten nach und nach, dass die gesamte lebende Natur aus fein miteinander abgestimmten und eng vernetzten Regelsystemen besteht, statt aus unzähligen Schlachtfeldern. Systemforscher wie der ungarische Mitbegründer des Club of Rome, Erwin Laszlo, beschrieben den Menschen als kooperatives System in größeren Systemen.
Ein Organismus ist ein System. Also in eine Richtung gesehen ist ein Subsystem, ein Teil von einem größeren System. Von seinem anderen Gesicht aus ist ein ganzes System, das sein eigenes Subsystem hat. Natürlich, der Mensch ist ein ganzes System, gesehen von seinen Organen und Zellen und Molekülen und Atomen. Aber ein Subsystem gesehen von der Familie, von den Gemeinschaften, von der Natur, von der Biosphäre und dann von dem Kosmos. Die ganze regelt sich so, dass die immer die Teilen aber zusammen so fügen, dass das obere System, also das Suprasystem, sich erhält. Das ist der große Herausforderung auch bei dem Konkurrenzkampf, dass man nicht so konkurrieren darf, dass das ganze System, das man gemeinsam bildet, zugrunde geht.
Aus dem Schwarz-Weiß-Bild einer grundsätzlich gewalttätigen Natur, das 150 Jahre lang das Denken der Moderne bestimmt und gelenkt hatte, wurde nach und nach ein bunter Patchwork-Teppich, in dem allenthalben Zusammenarbeit, Vernetzung, Partnerschaft, Kooperation, ja und auch Liebe durchschien. Tatsächlich fanden Neurobiologen heraus, dass die zentrale Antriebskraft im Menschen nicht die Selbsterhaltung oder die Aussicht auf Sieg im Lebenskampf sind, sondern ein tiefes Bedürfnis nach sozialer Anerkennung, positiver Zuwendung und Liebe. Was jeder Mensch aus eigener Erfahrung längst wusste, sagt die amerikanische Ökologin Joanna Macy, revolutioniere nun endlich auch die Wissenschaft.
The nature of the revolution that
Diese Revolution in unserem Weltbild führt uns zu viel mehr Klarheit und Einsicht in die Ökologie des Lebens. Und mit Ökologie meinen wir die essentielle gegenseitige Abhängigkeit, die alles verbindet. Wenn wir das verstehen, dann unterlegt das unser Denken und alles, was wir tun, mit einem Netz aus Beziehungen. Beziehungen, die unserem Leben erhalten und denen wir dafür dienen, die wir dafür ehren und feiern sollten, um das Leben zu erhalten. Schon die frühesten und einfachsten Kulturen wussten um dieses Netz des Lebens und haben Rituale und Mythen erschaffen, um die Menschen daran zu erinnern. Heute brauchen wir eine Kunst und Wissenschaft, die uns neu lehrt, was Kooperation bedeutet.
In dieser neuen Lehre wandelt sich das Bild des Kampfes zur Metapher des Spiels. Eine bislang bedrohliche und anonyme Naturmaschinerie wird zum lebendigen Netz des Lebens, das uns trägt und dessen Teil wir sind. Statt Konkurrenz und Kampf treten nun Begriffe wie Resonanz und Einklang in den Vordergrund. So beschrieb es der kürzlich verstorbene Chemiker und Direktor des Max-Planck-Instituts für experimentelle Medizin, Friedrich Kramer.
Dieser Ausdruck von Darwin, der Kampf ums Dasein oder der Kampf der Arten, der ist eine übertrieben kämpferische oder jedenfalls grausame Vorstellung. Evolution führt zu einer Vielfalt, zu einer unglaublichen Vielfalt und damit auch immer zu größerer Komplexität und Reichhaltigkeit des Lebendigen. Wenn ein Lebewesen eine bestimmte Lebensform hat und die Bedingungen dieser Lebensform sind im Einklang mit Lebensformen anderer, dann ist das eine Form von Resonanz und dann können sie beide nebeneinander bestehen. Und jede Form der Symbiose ist eine Resonanz, ein Einklang zwischen zwei Arten. Und selbst wenn es für eine Spezies negativ ist, aber die Natur ist verknüpft, verflochten durch solche Resonanzphänomene oder auch Symbiosen, die einerseits zum Nachteil vielleicht sind, aber andererseits zum Vorteil.
Dabei geht es um mehr als nur eine philosophische Umwidmung von Begriffen. Denn die besondere Aufgabe des Menschen liegt für ihn darin, die Harmonie dieses evolutionären Netzwerks wahrzunehmen, damit immer wieder in Resonanz zu kommen und gleichzeitig seine eigene kleine Melodie kreativ einzubringen. Wie das geht, zeigt die Natur an vielen Beispielen.
Pflanzen tauschen unterirdisch durch Pilzgeflechte Nährstoffe aus. Blutsaugende Fledermäuse teilen ihre Beute mit jenen, die bei der Nahrungssuche leer ausgingen. Und das ist keine Ausnahme. Singvögel wie der Graudrossling wetteifern gar um die Rolle des Freigebigsten. Der Wissenschaftsjournalist Reinhold Eichelbeck hat zahllose andere Beispiele parat.
Da gibt es zum Beispiel die verschiedenen Putzer-Symbiosen. Das gibt es bei Fischen, das gibt es bei Vögeln, dass einzelne Tiere andere Tiere säubern von Parasiten beispielsweise. Dann gibt es einfach kooperatives Warnverhalten beispielsweise, dass Tiere sich gegenseitig warnen, dass also Vögel zum Beispiel kooperieren mit Säugetieren, dass also der Vogel, der ja auf dem Baum sitzend einen größeren Überblick hat, bestimmte Warnrufe ausstößt, wenn ein Fressfeind ankommt, der seine Säugetierfreunde, wenn man das so nennen will, bedrohen könnte. Es gibt zum Beispiel eine Kooperation zwischen Zebras und Pavianen. Die Paviane können besser sehen, die Zebras können besser riechen. Die verstehen sich auch untereinander. Dann gibt es Symbiosen, die so eng sind, dass die einzelnen Partner gar nicht mehr ohne einander existieren können. Es gibt also beispielsweise Algen und Pilze, die als Flechten zusammenleben. Das ist eine sehr, sehr erfolgreiche Lebensform, die eigentlich in allen Lebensbereichen von der Arktis bis zur Wüste vorhanden ist.
Nach wie vor wird anerkannt, dass es zahllose Konkurrenzbeziehungen in der Natur gibt, sie aber in einem viel größeren kooperativen Rahmen stehen. Nach wie vor ist eine Tatsache, dass sich Tausende von Tieren tagtäglich jagen, töten und verspeisen. Nun aber erkennt die Forschung, dass gleichzeitig Milliarden von Lebewesen kooperieren. Dazu passt nicht die Metapher des Kampfes, sondern die des Tanzes, sagt der Physiker und Systemforscher Fridtjof Capra. Er spricht von Koevolution.
In einem Ökosystem ist Evolution nicht auf die Anpassung der Organismen an ihre Umwelt beschränkt, denn diese Umwelt ist ja selbst ein Gewebe von Lebewesen, die kreativ und anpassungsfähig sind. Wer passt sich also wem an? Alle an alle. Und das ist Koevolution.
Ein Wortgebilde, das Kooperation und Evolution verbindet, als ginge das eine nur mit dem anderen. Und tatsächlich konstatierte der deutsche Mediziner und Neurobiologe Joachim Bauer 2006 in seinem Buch »Prinzip Menschlichkeit« 198 Jahre nach Darwins Geburt eindeutig:
Nicht der Kampf ums Dasein, sondern Kooperation, Zugewandtheit und Resonanz sind das Gesetz biologischer Systeme.
Eine Erkenntnis, der sich schließlich auch das radikal marktwirtschaftliche Wirtschaftssystem, von dem sich der konkurrenzbetonte Darwinismus einst ableitete, nicht verschließen kann. In einer globalisierten Wirtschaftswelt, wo Hunderte von Betrieben in aller Welt zusammenwirken, um ein Produkt auf den Markt zu bringen, muss ein Unternehmen kooperationsfähig sein, um konkurrenzfähig zu werden. Deshalb spricht man im internationalen Management längst von Kooperationsökonomie. Stefan Jansen von der Universität Witten-Herdecke beschreibt ein weiteres Zwitterwesen, mit dem Soziologie, Wirtschaft und Management zurzeit experimentieren. Da wird Kooperation und Competition kurzerhand zu Co-opetition verbunden.
Co-opetition ist letztlich die Gemeinsamkeit von Kooperation und Konkurrenz. Man kooperiert zunächst im Bereich von Produkten, um sie hinterher in Konkurrenz zu vertreiben. Es gibt genauso einen Netzwerkwettbewerb. Bestes Beispiel ist die Luftfahrtindustrie, die nur noch in Verbünden miteinander konkurriert und innerhalb der Verbünde eine Kooperation eingeht. Es geht darum, dass man mit dieser Unterscheidung, Kooperation und Konkurrenz, zu spielen lernt.
Spiel scheint da tatsächlich auf allen Ebenen zur prägenden Metapher zu werden. Spiel ist nicht Kontrolle, sondern Offenheit und unmittelbar verbunden mit Freiheit und Kreativität. Ein kooperatives Weltbild verabschiedet sich von Kampf und Herrschaft. Es kommt über die Anerkennung von Partnerschaft zu einer neuen Ehrfurcht vor dem Leben, wie es einst Albert Schweitzer formulierte.
Und hier kommen auch die großen Religionen zum Zuge. Waren sie es doch, die irgendwann einmal Kooperation, Liebe und Mitgefühl zu tragenden Werten erklärten, bevor sie selber zu machtvollen und konkurrierenden Institutionen wurden. In der sozialdarwinistischen Neuzeit haben sie sich dann generationenlang damit begnügt, sich seelsorgend um die Opfer des Kampfes aller gegen alle zu kümmern. Werden nun Prinzipien wie Liebe und Kooperation zu den Säulen eines wissenschaftlichen Weltbilds, dann wird die alte Botschaft des Glaubens an das Gute zu einem Imperativ, die Welt auch entsprechend zu verändern, sagt die evangelische Bischöfin Margot Käßmann.
Die Botschaft ist meines Erachtens ganz radikal. Die sagt ganz klar, es geht nicht um dich und deinen Egoismus und dein eigenes Leben, sondern es geht darum, ob du mit anderen diesen Planeten so beleben willst, dass du ihn eines Tages sowohl Gott zurückgeben kannst als auch der nächsten Generation und rechenschaftspflichtig bist für das, was du tust. Und das muss als Botschaft von den Kirchen ganz klar gesagt werden. Wenn das eine Radikalisierung ist, na dann gut.
Was aber macht der einzelne Mensch in Zeiten des fundamentalen Wandels von Weltbildern? Ist er doch eingesponnen in Systeme, Sozialisationen, Beziehungen, Arbeitswelten, in denen das alte Paradigma noch fast ungebrochen gilt?
Er kann nur leben, was er erkennt. Grundbegriffe der Kooperation sind Toleranz, Austausch, Kommunikation, Respekt für Vielfalt. Wer kooperieren will, braucht aber auch Mut, sich dem Kampf zu verweigern, den Willen, nicht wie ein Zahnrad zu funktionieren, die Sehnsucht nach einem anderen Weg. Kooperation setzt sich dann durch, wenn sie praktiziert wird. Tausende von Menschen haben sich bereits auf den Weg gemacht, partnerschaftliche Lebensstile erprobt, kooperative Gemeinschaften und Unternehmen gegründet. Es liegt an jedem Einzelnen zu entscheiden, ob er Teil des Problems oder Teil der Lösung sein will, sagt deshalb der polnische Philosoph Henryk Skolimowski.
What you participate in, that you become.
Woran du teilnimmst, das bist du. Wenn man an trivialen Dingen teilhat, wird man trivial. Wenn man an heiligen Dingen teilhat, wird man heilig. Das ist genau das, was Mutter Teresa und andere Heilige gemacht haben. Sie haben sich entschieden, an der Schönheit Gottes teilzuhaben, sich mit diesem größeren Kontext zu identifizieren, sich vorzustellen, dass sie es schaffen können und sich selbst geheiligt. Sie sind Modelle für die evolutionäre Reise des Menschen. Es gibt noch wenige Leute, die sich trauen zu sagen, dieses ganze alte Weltbild ist Humbug. Das waren falsche Annahmen. Lasst uns eine andere Richtung einschlagen. Man muss das alte, gewohnte Bewusstsein verändern. Man muss in gewisser Weise seine Identität verändern. Wir sollten unser Schicksal in die Hände nehmen. Das ist eine enorme Arbeit. Trotzdem ist es das, was wir tun müssen. Wir haben keine andere Wahl.